Um was geht es in der Auferstehung? Ich bitte euch noch mal ganz kurz hier den Vorhang zuzumachen. Ich habe 2 Minuten einen kleinen Clip gefunden. Ach, der mich einfach, der ist schon ein bisschen auf witzige Art, aber einfach, wo zum Ausdruck kommt, was feiern wir denn da, ja, in dieser Auferstehung? Ich glaube, wir wissen es, aber schaut es euch nochmal an. Ich hoffe, das inspiriert euch. Können wir nochmal Licht ausmachen und jetzt mal diesen Clip, 2 Minuten geht er, kurz anschauen. So, jetzt wisst ihr es. Ich fände es so mit dem Sensemann. Ja, Jesus hat den Tod besiegt. Amen. Er ist auferstanden. Noch ein bisschen. Warte, ich fange nochmal an. Er ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Genau, ihr seht's hier, er ist auferstanden. Was für eine Wahrheit glauben wir denn da? Was hat es mit mir, mit uns zu tun, heute an diesem Osterfest? Es gibt eine doppelte Auferstehung. Wisst ihr das? Es gibt eine zweifache Art von Auferstehung. Eine hoffe ich, dass wir die schon viele von uns erlebt haben. Hast du es noch nicht erlebt? Es ist noch nicht zu spät, du kannst es erleben. Die andere werden wir später erleben. Eine doppelte Auferstehung. Ich lese mal hier aus dem Epheser 2, dort heißt es: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Also die Bibel beschreibt, dass es schon einen Todeszustand gibt, solange man eigentlich noch lebt. Ja? Man kann leben und doch tot sein, wenn man keine Beziehung hat, wenn man nicht mit Gott in Beziehung lebt, wenn man nicht die Vergebung des Kreuzes für sich in Anspruch genommen hat, dann ist man wie tot. In Gottes Augen ist man tot, weil man nicht ansprechbar ist. Wir reden immer von den Verlorenen. Was heißt es denn, Verlorenen? Verloren ist einer, der nicht ansprechbar ist für das, was Gott eigentlich von seinem Herzen aus mit dem Menschen tun möchte, in Beziehung treten möchte. Er verliert all das, was Gott eigentlich an Segen für ihn bereithält. Also das ist die erste Auferstehung. Und die zweite ist aber genauso wichtig, an die glauben wir. Das ist das, was wir proklamiert haben an der Trauerfeier für den Ole Wanner, auch von Willi Mohr und vor kurzem beim Wolfgang Schuler. Das ist unsere Hoffnung. Wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Wort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie kann man so Verse lesen? So Verse kannst du nicht lesen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. So lassen sich die Verse nicht lesen. Da proklamiert Paulus etwas und ruft es aus. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Und Tod, wo ist dein Stachel? Ja, es schmerzt. Der Tod hat noch eine Schmerzensfunktion, wenn wir Menschen loslassen müssen. Aber hier heißt es der Sieg. Hast du Auferstehung schon erlebt? Das frage ich uns. Es ist mir heute wichtig, dass keiner rausgeht und erst meint, es hat etwas, Auferstehung hat erst etwas mit meinem letzten Atemzug zu tun. Auch da ist es wichtig. Aber es hat was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Lebst du in dieser Auferstehung? Hey, du kannst heute Morgen auferstehen. Hast du das gewusst, als du hergefahren bist? Wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, oder vielleicht mal hattest, aber losgelassen hast, aus irgendwelchen Gründen. Du kannst heute Morgen wieder auferstehen, Geburtstag feiern. Hey, in der alten Kirche haben wir an Ostern Tauffest gefeiert. Das war das Datum, wenn man da das neue Leben gefeiert hat, eben am Tag der Auferstehung. Wer kennt diesen Mann? Ja, blöde Frage, wer kennt diesen Mann, wenn ich es gleich dazu schreibe? Blumhardt, Johann Christoph Blumhardt. Vor 150 Jahren hat er gewirkt, ganz bei uns in der Nachbarschaft, in Bad Boll. Leute, da war eine Erweckung da in dieser Zeit. Und wenn man ein bisschen Biografie von ihm liest, eines lässt sich zusammenfassen. Sein Lebensmotto war: Jesus ist Sieger. Geht mal auf den Blumhardt-Friedhof. Im Grab von seinem Sohn steht drauf: Jesus Sieg ist ewig ausgemacht. Jesus ist Sieger. Das war sein Lebensmotto. Er hat erlebt, wie er eine von Geistern besessene Frau über 1-2 Jahre, das war noch in Möttlingen, bei Richtung Bad Liebenzell, Kalf, wo er Pfarrer war, wie er sie befreit hat in der Kraft Jesu. Es war nicht gleich zack, es war ein Kampf. Aber er hat das proklamiert, immer und immer wieder. Auf was hat er gesetzt? Auf das Auferstehungswahrheit, dass Jesus Sieger ist. Und ich weiß, hier treffen sich Menschen aus der Region und beten schon seit 2 Jahren oder noch länger, dass diese Proklamation wieder über unsere ganze Region hier erschallt, Jesus uns Sieger, und dass wir dasselbe erleben, was Blumhardt erlebt hat, wo man keine Hochglanzflyer gebraucht hat, um Menschen zu einer frommen Veranstaltung einzuladen. Gab es vielleicht damals auch noch nicht, aber gab es schon irgendwelche Papiere. Sondern die Leute waren angezogen von der Kraft des lebendigen Gottes, wo Menschen sich versammelt haben mit der Sehnsucht und gesagt haben: Diese Auferstehungskraft, dass Jesus Sieger ist, das ist reell und da stellen wir uns drauf. Und das hat Menschen angezogen. Und da sind Menschen gekommen und haben ihre Sünden bekannt und haben dann aber auch Zeichen und Wunder erlebt. Aber der Fokus war nicht mal zuerst mal auf Zeichen und Wunder, sondern der Fokus war das, dass sie ergriffen worden sind von dieser Auferstehungskraft. Und ganz ehrlich, ich bete da auch mit. Ich reihe mich da auch ein, da mitzubeten. Seid ihr auch mit an Bord? Betet ihr auch damit? Jesus ist Sieger. Das hat Blumhardt proklamiert. Mehr ist es nicht, aber weniger auch nicht. Jesus ist Sieger. Und das wird uns darauf stellen, egal wie manchmal die Umstände auch sind. Und dass sich das neu ereignet. Hey, dass wir nicht nur einmal im Jahr Auferstehungsfest feiern, sondern dass Sonntag für Sonntag und auch unter der Woche Auferstehungspower für uns Realität wird, wenn wir Menschen Hände auflegen, wenn wir mit Menschen beten, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind. Jesus ist Sieger. Machen wir uns doch das auch zum Motto. Ihr Lieben, wer am Karfreitag da war, da habe ich darüber gepredigt, über die 7 letzten Sätze Jesu. Ja, diese 7 Sätze Jesu, die uns in den Evangelien offenbart worden sind, die uns etwas von seinem Herz offenbaren. Darum ging es mir vor allem. Es ging um den Inhalt der 7 Sätze, aber diese 7 Sätze, wenn wir die nur als so halt lesen, aber nicht uns bewusst machen, was offenbart es uns über das Herz Jesu. Und dann gehen wir an der Kostbarkeit dieser Sätze vorbei. Und heute, dreimal dürft ihr raten, über was ich heute dann predigen möchte oder einsteigen möchte, ist es die ersten Worte des Auferstandenen. Was sagt Jesus in den Evangelien? Wir werden nicht alle anschauen, aber ein paar. Und ihr habt ja auch auf dem Zettel auf eurem Platz liegen. Hoffentlich hat ja jeder einer, dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen. Welche Worte gibt Jesus weiter, als er den Tod besiegt hat, der Auferstandene? Ganz ehrlich, es ist interessant, was da draufsteht. Man könnte ja meinen, mich hätte zum Beispiel interessiert, dass Jesus erzählt hat, ja, wie war das jetzt im Totenreich genau? Ja, wie läuft es da? Und Jesus, als dann du plötzlich wieder erweckt worden bist, wie ist das dann gewesen? Wie ist da dann wieder dein Inneres, dein Körper erneuert worden? Erzähl mal. Das hätte mich schon interessiert als Jünger, oder? Habt ihr da? Aber das ist nicht sein Fokus. Davon erzählt er nicht, wie jetzt die Verwandlung war, wie das geschehen ist. Er hat einen anderen Fokus. Und auch hier möchte ich euch damit reinnehmen und euch einfach das Bewusstsein: Was ist Jesus wichtig, nachdem er auferstanden ist? Was war ihm wichtig in seinen ersten Sätzen, die er als Auferstandener gesprochen hat? Und jetzt bitte ich mal, diese vier lieben Geschwister nach vorne zu kommen. Es sind 8 Verse. Wir machen es heute so, die werden das jetzt so nach und nach, diese Verse, die ihr auch auf eurem Zettel habt, ihr könnt es da mitlesen, einfach vorlesen und dann gehen wir einfach einen Schritt miteinander auch weiter.
Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen.
Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft.
Worüber redet ihr und was beschäftigt euch denn so? Was seid ihr doch so unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird?
Shalom, Friede sei mit euch. Habt ihr etwas zu essen?
Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, dem Propheten, in dem Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Für all dies seid ihr meine Zeugen und ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat.
Maria, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen.
Shalom, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.
Okay. Vielen Dank euch. Nehmt Platz. Jetzt habt ihr diese 8 Worte auch vor euch. Kommen wir mal ganz kurz interaktiv. Also, was, wenn ihr sagen müsstet, ihr werdet jetzt die Empfänger, oder seid ihr ja, die Empfänger dieser 8 Verse, Worte. Ihr seid jetzt die Jünger, ihr seid Maria gewesen, die Emmaus-Jünger, und ihr habt diese Worte gehört. Wenn man das mal so, erkennt ihr ein roter Faden oder vielleicht auch 2 rote Fäden, was Jesus wichtig war, nach seiner Auferstehung zu vermitteln. Wenn ihr das kurz, einfach nur einen Satz, 2 eurem Nachbarn sagt, was seht ihr in diesen Versen als ein roter Faden? Gibt es da etwas? Okay, jetzt dürft ihr miteinander kurz austauschen. Hat jemand einen roten Faden gesehen? Mal Hand hoch. Okay. Ihr anderen, ich hoffe, ihr entdeckt jetzt noch einen. Weil das ist so wichtig. Eben, es steht jetzt nichts drin, wo er hätte auch können erklären sollen, also hey, das am Kreuz, das war schon heftig. Ich erzähle mal, wie das ist, wenn man 6 Stunden am Kreuz hängt. Ja? Aber das war, fand er jetzt nicht wichtig. Das hat Vergangenheit gegeben. Was war ihm jetzt wichtig? Was war ihm auch wieder hier im Herzen Jesu wichtig, dir und mir? Du bist sein Jünger, seine Jüngerin, Nachfolger, Nachfolgerin. Was war Jesus jetzt wichtig von seinem Herzen zu offenbaren oder weiterzugeben? Was wollte er pflanzen, gründen? Aus meiner Sicht, ist nur meine Erkenntnis und ist auch Stückwerk, ja, aber aus meiner Sicht sind es 2 extrem wichtige rote Fäden, die aber ineinander laufen. Es sind diese zwei Dinge, die Absicht Jesu durch die Auferstehungsworte, wenn man die mal so liest, und ich lade euch ein, während der Tage mal, manche machen das ja alle in den Evangelien, alle Auferstehungsgeschichten zu lesen, jetzt habt ihr es mal auf einem Blatt, einfach diese Auferstehungsworte, wenn man die mal liest, geht es aus meiner Sicht um die zwei Dinge. Das eine ist, durch die Worte Jesu, Jesu hat die Absicht, den Glauben derer, die ihm nachfolgen, einfach zu stärken, ein Fundament zu geben. Und die andere rote Faden ist, Jesus macht ihnen bewusst, dass sie einen Auftrag haben. Glaubensstärkung und Sendung, that's it. Das ist das, was durch die Auferstehungsbotschaft an die Leute herankommt. Und das soll auch heute Morgen noch unter uns geschehen. Glaubensstärkung. Ich weiß nicht gerade, wie dein Glaubenslevel ist, dein Vertrauen in deinen Jesus, wie viel Überzeugung in deinem Herzen ist, nicht Wissen hier, sondern Überzeugung hier, wie viel das heute Morgen ist und ob du ein Bewusstsein hast, dass du eine Sendung hast. Genau du, nicht nur die anderen, genau du auch eine Sendung hast. Woran wird es deutlich, diese Glaubensstärkung? Die Jünger haben ja viel erlebt mit Jesus. Sie haben ja Wunder gesehen. Hey, wenn ich manchmal Evangelien lese, denke ich, also wenn man da dabei gewesen ist, manchmal denke ich, so wie das Volk Israel durchzog durch Schilfmeer, was gibt es da hinterher noch zu jammern? Ja? Aber eben, nach 3 Tagen heu Wasser, da hätte ich vielleicht auch wieder jammern, oder? Und die Jünger, was haben sie alles erlebt mit Jesus? Welche Zeichen, Wunder, was haben sie alles mit ihm? 3 Jahre mit ihm zusammen zu sein. Hey, was würden wir dafür geben, dass wir das tun könnten? Und dann kommt aber, dann haben sie ihn zu Grabe getragen. Und dann ist ihr Glaubenslevel wusch. Das ist wie, ihr kennt ja vielleicht manchmal so einen Boden, vielleicht einen Holzboden oder irgendwas. Ich fällt es gerade ein, in meinem Heimatdorf war ein uraltes Haus. Genau, der Ort ist jetzt nicht so wichtig, Jonas, wo das ist. Aber ein uraltes Haus, da hat schon lange niemand mehr drin gewohnt, da stand immer drin, Eltern, also draußen ein Schild, Eltern haften für ihre Kinder. Ja? Und Betreten verboten. Ja, aber hey, als 12-, 13-Jähriger, wenn Betreten verboten steht, hey, das reizt ja gerade. Wir sind mit unseren BMX-Fahrrädle oder Klappfahrrädle dahin gefahren und sind in dem Haus rumgelaufen. Und hat es geknarrt und das war echt so ein bisschen... Ja, geheimnisvoll. Und dann hat uns jemand erwischt. Ja? Und dann ist derjenige zu meinen Eltern gekommen und gesagt, hey, eure Jungs, die hatten echt Glück. Weil da war nur so ein Bretterboden und die Dielen waren echt schon sehr morsch. Und wenn die durchgebrochen wären, wusch, dann wäre es wirklich abgegangen. Also es ist wirklich kein Spaß, dass da Betreten verboten steht. Und manche erleben das glaubensmäßig. Man meint vielleicht, eigentlich habe ich doch ein ganz gutes Fundament. Aber dann kommt eine Situation und dann macht es wusch. Dann bricht es plötzlich weg. Und das erleben die Jünger. Ihr Glaubenslevel ist in dem Moment bei null. Wir sehen das. Im Markus-Evangelium, da heißt es, wenn ihr es da mal lest, er schallt ihren Unglauben. Da kommen Maria, da kommen die Frauen, da kommen die Emmaus-Jünger zurück und erzählen von der Auferstehung. Die waren so debri, dass sie es nicht... Sie haben es wohl gehört, aber hier haben sie es nicht gehört. Da war kein Glauben mehr da. So war es bei diesen Jüngern. Und es ist so, durch die Auferstehungsworte Jesu will er als erstes Glauben, Vertrauen hervorbringen. Und wie macht Jesus das? Und das finde ich interessant. Und dann überleg dir mal, was du bräuchtest, dass dein Glaube Level wieder steigt. Was bräuchtest du denn? Was bräuchtest du? Ich erkenne 3 Vorgehensweisen bei Jesus. Schütteln, trösten, erklären. Also, gehen wir mal kurz zum ersten, zu diesem Schütteln. Jesus, es heißt hier ja Markus Evangelium, wenn ihr das seht, Punkt 3. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Auch bei Thomas gibt es ja auch die Geschichte, der sogenannte Zweifler, wo ein bisschen sagt, hey, warum so ein Kleinglauben, warum vertraust du da letztendlich nicht. Als er hier erlebe ich, wenn hier steht, er schalt ihren Unglauben. Hey, da hat er im Grunde genommen zuerst mal kein Mitleid. Sondern das ist wirklich so einen, so mal in die Rippen stoßen seiner Jünger, seiner Nachfolger. Sagen jetzt, wach doch mal auf. Öffne doch die Augen für die Realität Gottes. Vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal, mir geht es so. Da kommt eine Situation, dann ist man im Frust. Und dann ist der Frust wie so eine Abwärtsspirale. Und dann kommt noch ein bisschen eine Prise Selbstmitleid dazu oder sonst was da dazu gehört. Und dann geht es abwärts. Und da hilft vielleicht nicht immer nur ei, dei, dei, oh du Armer. Meine Frau macht es recht gut. Ja? Yeah. Gell, Katrin? Nee, das hilft mir wirklich. Das meine ich absolut positiv. Wenn ich dann irgendwie über was rumjammere und die ist dann schon manchmal so, das empfinde ich manchmal so, dieses Schütteln oder in die Rippen geben und zu sagen, hey, was hast du denn nicht, jetzt rede ich von Jesus her, was habe ich denn nicht alles euch schon gezeigt? Ja, warum gebt ihr das los? Warum geht es so schnell verschütt? Warum lasst ihr euch so schnell heute würde ich sagen, ins Boxhorn jagen? Ja, wirklich dieses Schütteln. Ich frage dich heute Morgen, wo versinkst du in ein Ungutes? Ja, man kann leiden, da komme ich gleich dazu. Aber in ein Ungutes Selbstmitleid. Und da hilft gar nichts anders, als dass dich mal jemand schüttelt. Ja? Glaubensstärkung durch Schütteln. Hallo? Amen. Ist das so angekommen? Guckt mal, auch das ist Geschwisterschaft. Und das meine ich im Positiven, ja? Wir sollen füreinander beten, auch in den Arm nehmen, ja, trösten, Hack, gib mir Hack. So, das darf man alles. Aber echte Bruderschaft oder Schwesternschaft, Geschwisterschaft ist auch mal den anderen, wir machen es jetzt nicht vor, Jonas, gell, hier, wir machen es auch manchmal gegenseitig, dass man einfach manchmal sich auch mal schütteln muss. Glaubensstärkung. Weil wenn man, wisst ihr, was passiert, wenn man schüttelt? Wenn man zum Beispiel Staub auf dem Hirn hat? Schütteln, da fällt er mal runter. Und so meine ich vielleicht Staub auf deiner Seele, auf deinem Herzen. Ja? Da muss man mal schütteln. Und das tut Jesus hier. Ich möchte dich echt herausfordern, versink nicht im Selbstmitleid. Ja? Das macht Jesus hier sehr deutlich. Das andere ist aber auch, das zweite eben, trösten. Maria, da ist unsere liebe Maria ein tolles Beispiel. Maria liebt Jesus so sehr von Herzen und sie weint, weil sie einfach den Leichnam nicht findet und weil sie Sehnsucht nach ihm hat. Und dann, das ist interessant, da kommt Jesus nicht in der Situation und schüttelt sie. Ja? Sondern was tut er? Und da kommt diese Glaubensstärkung, wir hatten es durch Schütteln, Glaubensstärkung durch Tröstung, wo er einfach ausruft und sagt, Maria. Und in dem Ausspruch des Namens erkennt sie ihn. Und ich stelle mir das vor, dass das wirklich ein, ich glaube, man kann es nicht erbarmungsvoller einen Namen aussprechen, wie in dem Moment Jesus den Namen Maria ausgesprochen hat. Da war so viel Liebe und Erbarmen und auch Ergriffenheit von Jesus, weil er ja sieht, wie sehr sie ihn liebt. Und er tröstet sie und offenbart sich ihr. Genau, wo brauchst du wirklich? Es sind Menschen vielleicht echt hier, die nicht das Schütteln brauchen, sondern wirklich diese Tröstung. Guck mal um dich. Weil die Frage ist ja, wie tröstet denn Gott? Durch dich und mich, den anderen. Leb doch nicht nur in Scheuklappen und renn nicht gleich nach dem Gottesdienst davon. Ich meine es jetzt nicht nur heute, sondern auch sonst, sondern geh in den Gottesdienst rein und sag, Gott, ich will offen sein, vielleicht ist heute jemand da, den ich glauben, den Gott durch mich glauben stärken möchte. Versteht ihr, was ich meine? Glaubensstärkung durch Tröstung, durch eben in Arm nehmen, wo nicht jetzt Schütteln hilft. Das ist das Zweite. Und das Dritte, auch durch Erklärung. Wir sehen das ganz besonders bei den Jüngern und bei, vor allem in der Geschichte von Emmaus. Was macht da Jesus auf dem ganzen Weg? Wie stärkt er ihren Glauben? Durch? Er offenbart ihnen die Schrift. Er erklärt ihnen die Schrift und sagt, das hat doch so geschehen müssen. Also er schüttelt sie nicht, er tröstet auch nicht, sondern er nimmt das Wort Gottes und offenbart ihnen das Wort Gottes. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe. Er offenbart ihnen das Wort Gottes und sagt, so wie es bei Mose, bei den Propheten und bei den Psalmen. Und dann erklärt er es ihnen. Und das Gleiche macht er aber auch bei den Jüngern. Lukas 24 ist der Punkt 6 bei euch. Also als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass doch alles, was bei Mose, Propheten, Psalmen geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Also durch Glauben, Stärkung, durch Erklären, durch ein Verstehen. Auch wenn du nicht auf jede Frage deines Lebens vielleicht eine Antwort kriegst, aber es ist so, Glaubensstärkung geschieht hier drin, wo der Heilige Geist dir Dinge offenbart. Das wird dein Glauben stärken, Wahrheiten über den lebendigen Gott. Daher, lies die Bibel, denk über sie nach, stell Gott Fragen. Es ist viel wichtiger, da werde ich bald mal eine Predigt drüber halten, das entdecke ich immer mehr, es ist, glaube ich, Gott viel wichtiger, dass wir die richtigen Fragen stellen, als nur, dass wir die richtigen Antworten haben. Weil nur durch richtige Fragen wird unsere Erkenntnis geweitet. Wenn wir unsere Antworten, die magen richtig sein, aber tausendmal wiederkäuen, dann ist irgendwann mal nicht mehr arg appetitlich. Wir müssen zu neuen Erkenntnissen kommen und die kommen wir aber nur durchs Wort Gottes. Dann helft einander. Studiert miteinander, trefft euch zu zweit, zum miteinander Bibel lesen. Glaubensstärkung, mir geht es sehr wohl so. Ich erlebe das manchmal, wenn ich das Wort Gottes lese und dann erkenne, also zum Beispiel war für mich die Sederfeier, wenn ich dann erkenne und mir jemand nochmal auslegt vom Alten Testament, wie sich Dinge erfüllt haben in Christus und wie die Zusammenhänge sind, dann staune ich, dann stehe ich da oder sitze da und denke, was für ein genialer Gott bist du. Und es stärkt meinen Glauben. Das Erklären, okay? Glaubensstärkung durch Schütteln, Trösten, Erklären. Was brauchst du, dass dein Glaube gestärkt wird? Dass dein Glaube gestärkt wird. Wisst ihr, mit dem schließe ich nachher den Segen dann ab. Der kommt gleich, noch ganz kurz Geduld. Ich schließe nachher ab mit Epheser 1, Vers 20, glaube ich, ist 19, 20. Und das ist für mich, ist ja, wenn es um Glaubensstärkung geht, Leute, wie revolutionär ist denn dieser Satz? Glaubt ihr an die Wahrheit der Bibel? Da heißt es, Epheser 1, brauche Brille. Ah ja, genau, da heißt es eben, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, steht in Vers 18 und jetzt kommt der Vers 19. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir glauben, wirkt. Nochmal. Ich bete darum, sagt Paulus, dass ihr erkennen könnt, wie überreich die Kraft ist, mit der Gott in euch wirkt. Und dann kommt der Vergleich. Und das finde ich so gewaltig. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Boah. Diese Kraft lebt in uns. Das ist unsere Glaubensstärkung. Wir brauchen diese Glaubensstärkung. Und jetzt komme ich zum Schluss, eben noch kurz auf diesen zweiten Pfeiler. Jesus möchte Glauben stärken durch diese, aus meiner Sicht, schütteln, trösten, erklären. Aber der hat damit eine Absicht. Und die sehen wir halt durch alle Verse durch. Da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit reinzugehen, aber ist jemand aufgefallen, dass in diesen Versen ganz oft steht, in diesen ersten Verse des Auferstandenen geht. Geht hin. Die Frauen, die im Grab waren, geht hin und verkündet es den Jüngern. Die Jünger, geht hin in alle Welt. Matthäus 28. Ja, große Missionsauftrag, geht hin. Ihr sollt meine Zeugen sein. In einer anderen Stelle. Also diese Sendung. Daher, Auferstehung feiern bedeutet, die Sendung Jesu zu leben. Auferstehung feiern bedeutet die Sendung Jesu zu leben. Wir feiern, jetzt sage ich es mal echt steil, wir feiern das Auferstehungsfest nicht richtig, wenn wir das nicht mit anderen Menschen teilen. So, und jetzt ist immer wieder die Frage, da sind wir immer wieder an dem Punkt, kann ich's? Ich habe kürzlich ein tolles Zeugnis von der Tanja Kohnle gelesen, wo sie mir geschrieben hat, wo sie einfach auf eine Bank hingesetzt hat, glaube ich im Park oder wo das war, oder in der Stadt oder irgendwo, genau. Und einfach mal, sie hat empfindet, ich setze mich da hin und dann warte ich mal und höre mal. Und dann setzt sich jemand dazu und dann kommt man ins Gespräch. Am Karfreitag war eine Frau da zum ersten Mal zu Besuch von jemand, die zu uns auch mit in die Gemeinde geht, die hat gesagt, weißt du Günther, heute Morgen habe ich Karfreitagsspaziergang gemacht, da kam mir ein Mann entgegen, der sah nicht so gut aus, also vom Körperlichen, der ist schlecht gelaufen, ich meine jetzt nicht vom, ja, ihr wisst, ach, dem ging es nicht gut, man hat es ihm angesehen und dann sind sie sich so entgegengekommen und sie hat ihn gegrüßt und kurz nur ins Gespräch und hat sie halt die Frage, Ihnen geht's nicht gut. Und hat er ihr so ein Stück weit sein Leben kurz erzählt, auf dem Feldweg. Ja, und was macht sie? Und sie hat gesagt, darf ich noch für Sie beten? Ja, ich glaube einfach an die Kraft Gottes, dass sie wirkt. Und sie hat gesagt, es war ein Mann über 60, der war so berührt hinterher. Und er hat sie dann hinterher gefragt, sind Sie Pfarrerin? Ja. Hey, du musst kein Pfarrer oder Pastor sein. Das ist unser Auftrag. Zeuge, es geht um Zeuge sein. Eigentlich Zeuge. Natürlich ist es gut, wenn man ein paar biblische Wahrheiten auch weiß und die kennt. Aber eigentlich geht es in dem allem drum. Erzähl von dem, was du mit Jesus erlebt hast und was dir Jesus bedeutet. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst nicht irgendwas erzählen, was du von Dritte oder Vierte gehört hast. Das hat nicht so die Kraft. Sondern erzähl das, was für dich wichtig ist. Und hab den Mut. Und wir brauchen beides. Nochmal, Auferstehung hat immer was mit Sendung zu tun. Und nochmal, wir haben es immer wieder auch schon besprochen. Mir fällt es auch nicht so leicht, immer das zu teilen. Und natürlich, es braucht zwei Dinge. Weisheit und Mut. Das brauchen wir, Weisheit und Mut. Und wer soll das in uns wirken? Was lest ihr in euren Bibelversen? Puh. Ja, wenn das jetzt nur so einfach, gell? Aber das gehört auch zur Auferstehungsgeschichte zu, wo Jesus sagt, Shalom, Friede mit euch. Und dann bläst er sie an. Schon mal ein Angeld, so auf Pfingsten hin, wo es dann, boah, volle Power kommt. Aber wo er sie anbläst mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt der Auftrag, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Leute, nochmal, wir leben in herausfordernden Zeiten und mir geht es null drum, Druck aufzubauen, frommer evangelistischer Druck, aber mir geht es drum, auch für mich, Günther Öhrlich, das bewusst zu machen. Heute haben wir es von Sri Lanka gehört, wir wissen nicht, wo und was sich in den nächsten Zeiten, Jahren entwickeln wird. Hey, wir feiern hier Gottesdienst, ich glaube, vielleicht wäre der Gottesdienst nicht für alle Kirchheimer sagen, oh, das ist mir zu so und so und so. Aber ich glaube, für ganz viele wären überrascht, dass man so Gott auch erleben kann. Ladet doch Menschen hier ein. Bringt sie mit. Teilt euren Glauben. Gestern war ich noch schnell was einkaufen. Das gibt es noch heute Mittag zum kleines Osternestle für meine Frau. Noch schnelle Idee gehabt, Kleinigkeit. Und dann war ich in dem Geschäft und dann heißt es halt hinterher, ja, und Ihnen frohe Ostern. Und dann war so geschwind in mir, ich habe nicht viel mehr gesagt, ja, und Ihnen auch, ich weiß nicht, ob es Gesegnetes gesagt hat oder frohes Auferstehungsfest. Ja, wie viel kriegt man WhatsApp, frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern, ja, frohe Ostern. Na, schreib doch zurück. Hey, das wünsche ich dir auch, ein gesegnetes Auferstehungsfest. Jesus lebt und dann haben wir noch drei Ausrufezeichen hin, okay? Hey, ich möchte uns so sehr ermutigen, unsere Sendung wahrzunehmen. Gott will es durch dich und mich tun und er wird es tun. Wag es, damit Auferstehungsbotschaft sich durch diese kaputte Welt hindurchfrisst. Kommt ihr als Worship-Team nach vorne, wir beten jetzt zum Abschluss. Lass uns aufstehen. Was war auf dem Herzen Jesu nach seiner Auferstehung? Was war ihm auf dem Herzen? Was hätten wir empfangen, wenn wir damals in Jerusalem dabei gewesen wären? Er wollte deinen Glauben stärken und er wollte dir ein Bewusstsein in dein Herz einpflanzen, dass er gerade durch dich, auch durch den Petrus, der versagt hat, das ist auch interessant, in einem Evangelium heißt es, verkündigt den Jüngern, also die Frauen, verkündigt den Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. Warum denn? Hey, weil der Kerle am Boden zerstört war und dachte, ich bin nicht mehr fürs Team fähig, ja, bin aussortiert. Und hier sagt der lebendige Gott, Petrus, gerade dich will ich. Gerade dich will ich. Der du nicht sagst, aus eigener Kraft schaffe ich es. Aber mit dem Geist Gottes will ich ein Botschafter in Christi Stadt sein. Ich segne uns, lebendiger Gott, jetzt zerschmeißen.